Der Lobpreis des Zacharias, das Benediktus. Lukas Kapitel 1, die Verse 67 bis 80. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Knechtes David, wie er verheißen hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken seines heiligen Bundes, des Eides, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um Erkenntnis des Heils zu geben seinem Volk, in Vergebung ihrer Sünden, wegen der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes, in welcher uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist und war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Ein weiterer Lobgesang erfordert in jenen Versen unsere Aufmerksamkeit. Wir haben die Danksagung der Maria, der Mutter unseres Herrn, gelesen. Lasst uns jetzt die Danksagung des Zacharias, des Vaters Johannes des Täufers, lesen. Wir haben gehört, welche Lobgesänge das erste Kommen Christi der Jungfrau aus dem Hause Davids entlockt hat. Lasst uns jetzt hören, welcher Lobpreis ihm von einem betagten Priester zukommt. Wir sollten erstens die tiefe Dankbarkeit des Herzens eines jüdischen Gläubigen in der Aussicht der Erscheinung des Messias beachten. Lobpreis ist das erste Wort, welches aus dem Mund des Zacharias strömt, sobald seine Stummheit beseitigt und er seine Sprache wiedererlangt hat. Er beginnt mit demselben Ausdruck, mit welchem der Apostel Paulus mehrere seiner Briefe beginnt. Gepriesen sei der Herr. Vers 68. In dieser Epoche der Weltgeschichte können wir kaum die Tiefe der Empfindungen dieses guten Mannes ermessen. Wir müssen uns in seine Lage hineinversetzen. Wir müssen uns vorstellen, wie wir die Erfüllung der ältesten Verheißung des Alten Testaments erleben, die Verheißung eines Retters, und die Erfüllung dieser Verheißung gleichsam vor unserer eigenen Haustür beobachten. Wir müssen versuchen, uns bewusst zu werden, welch eine trübe und unvollkommene Sicht die Menschen von dem Evangelium hatten, bevor Christus tatsächlich erschien und die Schatten und Vorbilder verschwanden. Dann könnten wir vielleicht annähernd eine Vorstellung von den Empfindungen des Zacharias haben, die er hegte, als er ausrief: Gepriesen sei der Herr. Es ist wohl zu befürchten, dass Christen heutzutage nur sehr geringe und unangemessene Vorstellungen davon haben, welch ein erstaunliches Vorrecht es ist, unter dem vollen Licht des Evangeliums leben zu dürfen. Wir haben wahrscheinlich eine sehr schwache Vorstellung von der verhältnismäßigen Undeutlichkeit und dem Zwielicht der jüdischen Religion. Wir haben nur eine sehr schwache Auffassung von dem, was die Kirche vor der Fleischwerdung Christi gewesen sein muss. Lasst uns unsere Augen für das Ausmaß unserer Verpflichtungen öffnen. Lasst uns von dem Beispiel des Zacharias lernen, dankbarer zu sein. Wir sollten in diesem Lobgesang zweitens beachten, welch einen großen Nachdruck Zacharias darauf legt, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Er erklärt, dass Gott sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet hat, und spricht davon in der Weise der Propheten als von etwas, das bereits erfüllt worden ist, weil es sicher stattfinden wird. Er verkündigt weiter das Instrument dieser Erlösung, ein Horn des Heils, Vers 69, einen starken Retter aus dem Hause Davids. Und dann fügt er hinzu, dass alles dies geschehen ist, wie er verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken seines heiligen Bundes, des Eides, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Verse 70, 72 und 73. Es ist klar, dass die Seelen der alttestamentlichen Gläubigen sich ganz besonders von Gottes Verheißungen nährten. Sie waren noch mehr, als wir es sind, verpflichtet im Glauben zu wandeln. Sie wussten nichts von den großen Tatsachen, welche wir über das Leben, den Tod und die Auferstehung Christi wissen. Sie freuten sich auf die Erlösung als auf etwas, worauf sie hofften, aber noch nicht sahen. Und die einzige Garantie für ihre Hoffnung war Gottes Bundeswort. Ihr Glaube kann uns durchaus beschämen. Weit davon entfernt, die alttestamentlichen Gläubigen zu diskreditieren, wozu manche leider neigen, sollten wir uns also vielmehr darüber wundern, dass sie das waren, was sie waren. Lasst uns lernen, auf den Verheißungen zu ruhen und sie so willkommen zu heißen, wie Zacharias es tat. Lasst uns nicht daran zweifeln, dass jedes Wort Gottes über sein Volk bezüglich zukünftiger Dinge ebenso sicher erfüllt werden wird, wie hinsichtlich der Vergangenheit jedes Wort über sie erfüllt worden ist. Ihre Sicherheit ist durch die Verheißung gewährleistet. Die Welt, das Fleisch und der Teufel werden niemals gegen einen Gläubigen die Oberhand behalten. Ihr Freispruch am jüngsten Tag ist durch die Verheißung abgesichert. Sie werden nicht in die Verdammnis kommen, sondern werden vor dem Thron des Vaters makellos dargestellt werden. Ihre ewige Herrlichkeit ist durch die Verheißung abgesichert. Ihr Retter wird zum zweiten Mal wiederkommen, so sicher, wie er zum ersten Mal auf die Erde kam, um seine Heiligen zu sammeln und ihnen eine Krone der Gerechtigkeit zu geben. Lasst uns von diesen Verheißungen überzeugt sein. Lasst uns sie begrüßen und sie nicht fahren lassen. Sie werden uns nie im Stich lassen. Gottes Wort wird niemals gebrochen. Er ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Wir haben ein Siegel auf jeder Verheißung, welches Zacharias nie sah. Wir haben das Siegel des Blutes Christi, das uns vergewissert, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Wir sollten drittens in diesem Lobgesang beachten, welch eine klare Sicht vom Königreich Christi Zacharias besaß. Er sprach davon, dass wir erlöst würden aus der Hand unserer Feinde, als ob ihn ein zeitliches Königreich und ein zeitlicher Erlöser von der heidnischen Macht vor Augen gestanden hätte. Aber hier endet er nicht. Er erklärt, dass das Königreich des Messias ein Königreich ist, in welchem die Seinen ihn dienten, ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Verse 74 und 75. Dieses Königreich, so verkündete er, war nahe herbeigekommen. Die Propheten hatten lange vorausgesagt, dass es eines Tages aufgerichtet werden würde. In der Geburt seines Sohnes Johannes des Täufers und dem nahen Kommen Christi sah Zacharias dieses Königreich unmittelbar vor der Tür stehen. Das Fundament zu diesem Königreich des Messias wurde durch die Verkündigung Johannes des Täufers gelegt. Von jener Zeit an hatte Herr Jesus beständig Untertan aus einer bösen Welt herausgerufen und gesammelt. Die Vollendung des Königreichs ist ein Ereignis, das noch zukünftig ist. Die Heiligen des Allerhöchsten werden eines Tages die ganze Herrschaft ausüben. Der kleine Stein des Königreiches, des Evangeliums, wird dann die ganze Erde erfüllen. Doch ob in seinem unvollendeten oder vollendeten Zustand, haben die Untertanen des Königreichs doch immer einen gleichbleibenden Charakter. Sie dienen Gott ohne Furcht. Sie dienen Gott in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Lasst uns allen Eifer daran setzen, diesem Königreich anzugehören. Wenn es auch jetzt klein erscheinen mag, wird es doch eines Tages groß und herrlich sein. Die Männer und Frauen, die Gott in Heiligkeit und Gerechtigkeit gedient haben, werden eines Tages sehen, wie alle Dinge ihnen untergeben sein werden. Jeder Feind wird unterworfen werden, und sie werden in Ewigkeit in jenem neuen Himmel und auf jener neuen Erde herrschen, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Wir sollten schließlich beachten, welch eine klare Sicht der Lehre Zacharias hatte. Er beendet seinen Lobgesang, indem er seinen neugeborenen Sohn Johannes den Täufer anspricht. Er sagt voraus, dass er vor dem Angesicht des Messias hergehen werde und Erkenntnis des Heils geben werde, Vers 76, dass er bringen würde ein Heil, welches dem Glaubenden ganz aus Gnade und Barmherzigkeit geschenkt wird. Ein Heil, dessen vorrangige Segnungen Vergebung der Sünden, Licht und Frieden sein werden. Vers 79. Lasst uns das Kapitel zu Ende betrachten, indem wir untersuchen, was wir über diese drei herrlichen Vorrechte wissen. Wissen wir etwas von der Vergebung? Haben wir uns von der Finsternis zum Licht umgewandt? Haben wir den Frieden mit Gott geschmeckt? Diese Dinge sind ja die entscheidenden Realitäten des Christentums. Dies sind die Dinge, ohne welche die Kirchenmitgliedschaft und die Sakramente keine einzige Seele zu erretten vermögen. Lasst uns niemals ruhen, bis wir in unsere Erfahrung mit ihnen vertraut sind. Barmherzigkeit und Gnade haben sie bereitgestellt. Barmherzigkeit und Gnade werden sie allen geben, die den Namen Christi anrufen. Lasst uns niemals ruhen, bis nicht der Geist Gottes mit unserem Geist bezeugt, dass unsere Sünden uns vergeben worden sind, dass wir aus der Finsternis zum Licht übergegangen sind und dass wir tatsächlich auf dem schmalen Pfad, dem Weg des Friedens, wandeln.